manchmal ist er explodiert und ich wusste gar nicht, was habe ich jetzt eigentlich gerade gemacht? Was ist denn jetzt gerade wieder los? Und es ist so wichtig zu verstehen, und vielleicht hört uns jetzt auch die eine oder andere, eine Trennung allein reicht nicht aus, um aus einer toxischen Beziehung zu kommen.
Konntest du jemals verzeihen? Hallo, du Herzensmensch da draußen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Kirsten Schierbaum ist heute bei mir zu Gast. Kirsten ist Expertin auf dem Gebiet toxische Beziehungen mit narzisstischen Persönlichkeiten. Sie selbst hat als Kind und im Erwachsenenleben so einige toxische Beziehungen durchleben müssen, bis sie eines Tages zusammengebrochen ist. Ihr ganzer Körper rebellierte. Es folgten mehrere Therapien und viele Coachings für persönliche Weiterentwicklung. Schon sehr früh in dieser Phase wusste Kirsten, wenn ich hier gut und heil rauskomme, werde ich anderen dabei helfen, aus toxischen Beziehungen die Flucht zu ergreifen. Aber die Flucht zu ergreifen ist noch nicht alles. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kirsten. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Dankeschön, ja, für die schöne Anmoderation.
Ich habe zu danken, weil wir hatten gerade schon ein bisschen gequatscht unter uns Frauen, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe. Es ist für mich heute eine große Verantwortung, über dieses, etwas nicht ganz leichte Thema zu sprechen. Für mich nicht ganz leicht. Und von dir weiß ich aber, dass du so viel in deinem Leben schon geschafft hast, deine ganzen Themen der Vergangenheit aufzuarbeiten, dass dir das leichter fällt und dass du mir mit Leichtigkeit durch diesen Bildschirm gerade zulächelst. Genau. So, wir fangen mal an. Bei deiner Arbeit, hat ja meine Anmoderation auch aufgehört. Worin besteht genau deine Arbeit als Coach?
Ja, da erzähle ich gerne drüber. Vorab ganz kurz dieses Wort müssen. Mhm. Ja, ich weiß, das ist ein wichtiges Wort und manchmal müssen wir es einfach auch sagen. Ja, nur mittlerweile bin ich da so viel weiter, habe da so viele große Schritte gemacht und deshalb kann ich heute auch meine Arbeit so machen, wie ich sie mache. Weil für mich kann ich mittlerweile sagen, ist das, ich durfte diese Erfahrung machen, auch wenn sie wirklich schmerzhaft waren, nicht schön waren, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Mhm. Das wäre ich da nicht. Genau.
Da wärst du nicht, wenn du das nicht hättest erleben dürfen. Das ist natürlich eine starke Aussage. Ich wiederhole vielleicht den Satz, wo ich das Wort müssen verwendet habe, damit jeder noch mal weiß, jeder und jeder weiß, worum es geht. Ich habe gesagt, Kirsten selbst hat als Kind und im Erwachsenenleben so einige toxische Beziehungen durchleben müssen. So. Und aus diesem Müssen machst du ein Durfte.
Ja, müssen, um wach zu werden.
Um wach zu werden. Der Preis ist ziemlich hoch, wenn ich das sagen darf. Also weil ich ja jetzt schon weiß, was du alles durchleben musstest, ist dieser Preis sehr hoch gewesen, um diese Erfahrung zu machen, um jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ich durfte all das erleben, auch diese ganz schrecklichen Dinge, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Ergänz das mal ein bisschen. Was genau meinst du damit?
Ja, wir Menschen bekommen ja ganz oft immer wieder, uns passieren immer wieder die gleichen Dinge im Leben. Und dann denken wir, wieso passiert mir das? Dann jammern wir, ne? Dann fallen wir in diese ständige, die so liebgewonnene Opferrolle. Mhm. Und denken uns, ja, und die anderen sind schuld. Ja, wieso war der jetzt so zu mir? Wieso ist die jetzt so zu mir? Und wieso passiert mir das schon wieder? Und all diese Dinge und diese Fragen bringen uns gar nicht weiter. Und ich bin der Meinung, wir bekommen immer wieder die gleichen Lernaufgaben, immer wieder diese Erfahrungen und oftmals steigern sie sich so geballt, bis wir bereit sind, da mal hinzugucken.
Endlich mal hinzuschauen.
Was macht es mit, woran liegt es? Bei mir, ja? Also den Fokus auf sich selbst zu richten und mal zu schauen, was ist es, warum ich diese Menschen auch anziehe? Denn ich habe ja auch einen Anteil daran. Also so eine toxische Beziehung kann ja gar nicht stattfinden, so eine ungesunde Beziehung auf diesem Beziehungsspielfeld, wenn ich dann als Opfer sozusagen nicht mitspielen würde. Es funktioniert ja nur, wenn zwei dabei sind.
Wenn zwei mitspielen.
Wenn zwei mitspielen.
Genau, unser großes Thema sind heute die toxischen Beziehungen. Und du hast es so schön gesagt, es gehören zwei dabei. Okay, und dann warst du wahrscheinlich in deiner Rolle als Opfer oder du hast dich in dieser Opferrolle gesehen, um dann irgendwann die Flucht zu ergreifen. Da kommen wir gleich zu. Was würdest du sagen, ab welchem Zeitpunkt würde man eine Beziehung, vielleicht erstmal unabhängig davon, ob das jetzt ein Liebespartner oder Partnerin ist oder eine Freundin oder Mutter, Vater, ab welchem Zeitpunkt kann man so eine Beziehung toxisch nennen?
Ja, also wenn man merkt, man ist in einer ständigen, schlechten Grundstimmung. Also diese Grundstimmung ist bedrückend, erdrückend. Man findet überhaupt nicht mehr ins Glück. Also man ist überhaupt nicht mehr glücklich, sondern steht morgens schon auf und denkt, oh Gott, wie wird dieser Tag nur? Wie soll ich mich verhalten? Was darf ich heute machen, damit es ja keinen Stress gibt? Ja, also dieses angepasste, diese grundschlechte, bedrückte Stimmung, wenn die herrscht, ja, weil man nicht weiß, was darf man sagen, was ist heute richtig, bevor wieder eine Bombe explodiert, dann kann man mal schauen, wenn es immer darum geht, wenn man selbst mal schöne Momente hat, auf die man sich freut, Dinge tun möchte, die mir Spaß und Freude machen und die einem immer wieder zerstört werden. Also man sich selbst aus dem Fokus verliert, eigentlich den Terminkalender auch anpasst anhand des Partners oder der Partnerin. Wenn das Geben und Nehmen nicht in der Balance ist, natürlich gibt es Phasen in einer Beziehung, wo man mal mehr gibt als der andere. Das ist menschlich, natürlich. Aber wenn man in einer Beziehung ist, wo man nur noch gibt, nur noch geben darf, dann sollte man mal ein bisschen genauer hinschauen, was läuft hier wirklich, ja? Wenn du immer mehr Energie verlierst, nicht mehr in deiner Kraft bist und dich fragst, was passiert hier gerade mit mir? Warum bin ich ständig müde, lustlos? Bekomme vielleicht sogar auch Angst, bin isoliert. Isolation ist ja auch ein großes Thema, mag gar nicht mehr unter Leute gehen oder werde isoliert, weil ich gar nicht mehr mich mit Freundinnen oder Freunden treffen darf. Was passiert da? Ja, und da ist es ja auch oft mit Angst und Panikstörungen auch verbunden, wenn man darunter leidet. Wenn man in einer Beziehung nicht wachsen darf, wenn sich der Partner oder die Partnerin nicht mit einem freut, sondern dann einen immer wieder gleich runterzieht, wenn es einmal gut geht. Wichtig ist auch mal zu schauen, wenn wirklich Manipulationen stattfinden oder auch, was ja ganz, ganz großes Thema ist, ist ständige Kritik und Schuldzuweisung. Dass man selbst immer an allem schuld ist. Ja, der Partner oder die Partnerin sich nicht entschuldigen kann, immer sagt, du bist schuld an der Situation, du ganz alleine. Und man anfängt, sich für Dinge zu entschuldigen, wo man sich überhaupt nicht für entschuldigen braucht. Und man tut es trotzdem. Das sind so Punkte, wo man mal hinschauen kann, wo könnte man für sich jetzt überall einen Haken machen, ja, dass man sich so extrem auch anpasst, weil man natürlich Stress und Konflikten aus dem Weg gehen möchte. Und da möchte ich kurz mal so ein kleines Bild mitgeben. Eine gesunde Beziehung, wenn man die sich vorstellt, auf vier Säulen, die steht auf vier Säulen. Da gehört dazu die erste Säule, dass man Nummer eins ist, ja, für den Partner.
Für den Partner, für die Partnerin, okay.
Und aber auch, ja, genau, dass man ihn oder sie als Nummer eins deklariert, dass es da gar keine Frage zu gibt. Dann das Thema, die zweite Säule, Vertrauen. Dann Respekt, Wertschätzung und Achtung. Das ist die dritte Säule. Und die Liebe. Und jetzt kann jeder für sich mal schauen, weil wenn diese vier Säulen stabil stehen, dann kann man da drauf ein Beziehungsspielfeld erbauen und errichten, wo beide die Regeln aufstellen. Ja, wo man guckt, okay, was ist mir wichtig, was ist dir wichtig, wo bin ich kompromissbereit, wo nicht. Also einfach, das kann man wirklich mit Spaß und Freude errichten. Und da gibt's auch Stürme, wo die Säulen mal Risse bekommen. Aber das ist der Unterschied zu einer ungesunden Beziehung. Da sind wirklich beide bereit und wollen daran arbeiten und finden Lösungen. Und all das hast du in einer ungesunden, toxischen Beziehung nicht. Diese vier Säulen sind die ersten, die wegbrechen. Und man kann das wirklich einem Schlachtfeld gleichen. Es ist kein Spielfeld, sondern eher ein Schlachtfeld, weil wenn dir deine Energie immer mehr gezogen wird, dann geht es um Kämpfen. Mhm. In der toxischen Beziehung kämpfst du rund um die Uhr.
Kämpfen beide?
Ja, es ist eher durch dieses, dass, wenn wir jetzt mal von Täter und Opfer sprechen, ja, wo ich eigentlich sehr, sehr vorsichtig bin, aber viele sehen sich ja in der Opferrolle, wenn sie mit einem toxischen Menschen zusammen sind oder auch mit einem Narzissten zusammen sind. Da ist es schon von der einen Seite eher das Kämpfende aus der Opfersicht. Mhm. Kämpfen, kämpfen, weil geben, man kämpft gegen, fängt ja irgendwann auch an, gegen die eigenen Werte zu kämpfen, weil man die verloren hat, merkt das aber gar nicht, dass das ein Kampf ist.
Ja. Mhm. Verstanden. Ja. Erstmal danke für diese Aufklärung. Da waren jetzt ganz, ganz viele Beispiele dabei, wo man natürlich dann jetzt selbst da sitzt und denkt, überlegt mal, stimmt denn alles mit deiner eigenen Beziehung, mit meiner stimmt alles? Natürlich. Nein, klar, selbstverständlich. Ja. Aber von dir würde ich gerne noch mehr erfahren. Du hast dir eine Expertise angeeignet, sicherlich, weil du irgendwann mal für dieses Thema einfach irgendwann mal gebrannt bist, mehr als jemand anders. Und das ist nicht einfach so passiert, sondern du bist ja selbst durch dieses Schlachtfeld, wie du das gerade genannt hast, gegangen. Darf ich dich nach deiner letzten, also im Moment bist du in einer glücklichen Beziehung, das weiß ich aus unserem Vorgespräch, das heißt, ja. vier Säulen hast du wahrscheinlich und das ist ein schönes Spielfeld und ich finde das auch toll, dass wir jetzt von einem Happy End hier mal sprechen dürfen. Aber du hast ja in der Vergangenheit auch schon andere Dinge erlebt. Und du kommst aus mindestens einer toxischen Beziehung. Da waren auch mehrere. Über die letzte würde ich vielleicht mit dir sprechen wollen, weil da ist ja auch vieles passiert. Du hast ganz viele Beispiele genannt. Und wahrscheinlich kamen die sogar aus deiner eigenen Beziehung. Und du hast das schöne Wort, das Wort Mann verwendet. Also Mann benimmt sich so oder Mann reagiert so. Ersetzt man das Mann durch ich und oder ihn, er. Und erzähl uns vielleicht ein bisschen was von deiner persönlichen Geschichte, wenn dir das nicht zu weit geht. Also du bestimmst natürlich die Grenzen.
Ja, sehr gerne. Ich knüpfe noch mal ganz kurz zu dem Kämpfen an.
Na klar.
Denn auch aus der Sicht eines toxischen Menschen ist da schon auch der Kampf, weil sie ja immer darauf bedacht sind, diese Kontrolle auch zu behalten. Ne? Macht und Kontrolle ist ja ein ganz, ganz großes Thema, unter dem ich auch sehr, sehr gelitten habe. Mhm. Ja, denn ich habe, und das war mir damals ja überhaupt noch gar nicht bewusst, meine Verantwortung komplett abgegeben. Also ich durfte ja gar nicht mehr für mich die Verantwortung übernehmen. Ich durfte gar nicht ich sein. Ich durfte meine Werte gar nicht leben, meine Bedürfnisse gar nicht sehen. Und die habe ich so weit aus dem Fokus verloren, bis hin zur Selbstaufgabe. Also ich war zum Schluss die Marionette. Mhm. Er hat die Fäden gezogen. In jeder Hinsicht. Also ich habe am meisten gelitten unter dem Thema Nähe-Distanz-Problem. Also das ist ja wirklich so ein Konflikt. Dann über zu dem Thema Konflikte. Denn das ist in toxischen Beziehungen Konflikte oder das aus einer Kleinigkeit, also wie man so schön sagt, aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, das ist bei toxischen Menschen sehr, sehr, sehr extrem. Da gibt es sowieso nur die Extreme, ne? Immer dieses Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Und das ist das, was mich auch immer in dieser Grundstimmung, in dieser grundbedrückten Stimmung gehalten hat, weil ich nicht wusste, was passiert im nächsten Moment. Mhm. Ja, manchmal ist er explodiert und ich wusste gar nicht, was habe ich jetzt eigentlich gerade gemacht? Was ist denn jetzt gerade wieder los?
Mhm. Ja, und aber dann, bezeichnend war auch immer die Frage, was habe ich gerade falsch gemacht?
Genau, ich war nur bei mir. Ich habe nie, ich war nicht so weit. Das war überhaupt nicht in meinem Fokus, auch mal zu gucken, hey, wieso, also spinnt der jetzt eigentlich, ja? Mhm, der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst, ja? Und da ist der große, große Unterschied, ja.
Verstehe. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen, Kirsten, damit die Leute, die uns gerade zuhören, das so ein bisschen verstehen? Du bist heute wie alt?
51.
51 Jahre alt. Und die Beziehung, von der du sprichst, ist wie lange her?
Ich durfte bis zu meinem 42. Lebensjahr Erfahrungen mit toxischen Menschen, also da wirklich mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung
machen. Das war diese Beziehung. Okay, das bedeutet bis jetzt gute 9 Jahre daraus.
Ja.
Okay. Und dann hattest du, bevor du angefangen hast, über Konflikte zu sprechen, hattest du noch was von Nähe und Distanz erwähnt.
Genau, das kam nämlich dann. Mhm. Weil wenn du in diesem, also es gibt ja dauernd und immer Stress, immer Konflikte und nie eine Lösung. Und darüber konnte er super in dieses Nähe-Distanz-Spiel gehen. Ja, also über Schweigen, Bestrafen, Ignoranz, Bestrafen. Bis hin zu Wochen habe ich das erlebt in der Wohnung, also ausgehalten und ertragen. Oder er war dann einfach weg auch, ja. Mhm. Und da kam dann auch, oder auch gerade über diesen Liebesentzug, die Bestrafung. Mhm. Ja, also Sex ist auch ein großes Thema in toxischen Beziehungen, wo Manipulation stattfindet. Über Sex auch extrem dieses Macht- und Kontrollspiel. Mhm. Und oftmals ist es den Menschen...
Erklär das vielleicht nochmal ein bisschen genau, was genau das bedeuten könnte.
Ich spreche jetzt mal von Frauen, ja, weil ich coache überwiegend Frauen, die aus toxischen Beziehungen möchten, obwohl ich, wie gesagt, auch Männer habe. Mhm. Für mich ist es jetzt authentischer, ne? Weil ich ja da auch aus meinen Situationen sprechen kann. Mhm. Da wird Sex wirklich benutzt, er bestimmt, wann, wie und wo Sex stattfindet.
Und ist das dann Belohnung, als Belohnung auch manchmal?
Manchmal
eingesetzt. Oder ja. Im Gegenteil Bestrafung, Gewalt? Auch.
Ja, genau, weil du nicht so funktionierst, wie er das gerne möchte. Und dann wird auch groß die Bestrafung eingesetzt. Mhm. Ja, dann kann es auch oftmals sein, weil du wieder Frieden haben möchtest, Harmonie haben möchtest, dass du Dinge sexuell tust, die du eigentlich sonst nie tun würdest.
Verstehen.
Ja. Mhm. Und auch das Thema, dass es mehrere Frauen geben kann und oftmals auch gibt.
Also war das jetzt in eurer Beziehung, war das so? Also er hatte mehrere Frauen.
Genau.
Und in deinem Fall war es natürlich nicht so.
Nein, das hätte ich auch gar nicht gedurft. Das ist ganz klar auch dann, ne? Ich darf, du nicht. Also dieses zweierlei Maß messen, nicht auf Augenhöhe stehen. Ne? Du, da bist da unten und du hast dich
Das bedeutet, du wusstest das bewusst? Also du wusstest.
Das habe ich irgendwann dann mitbekommen, wo wir gemeinsam abends zusammensaßen und also es war eine ganz blöde Situation, ne, wo er dann da mit dem Handy am Schreiben war und dann kam das raus. Ja.
Okay. Ja. Ich nehme an, du hast ihn in dem Moment nicht verlassen, sondern das ging dann weiter, so wie ich das
sehe. Genau, und das ist, denke ich, viele, die jetzt vielleicht zuhören und das kennen, die werden wahrscheinlich nicken und sagen, ja, ich weiß das, weiß dies, weiß jenes, ne, und ich mache es trotzdem mit. Ich leide, bleib aber trotzdem in der Situation. Mhm. Ja, genau. Das ist, man lässt sich respektlos behandeln, lieblos behandeln und bleibt trotzdem.
Mhm.
Und das ist so spannend, da dann hinzuschauen.
Mhm.
Ja. Und wichtig, wenn man da raus möchte.
Natürlich interessiert mich jetzt besonders, wie du es trotzdem geschafft hast, aus dieser. Also wir haben vieles gehört. Also Manipulation, Bestrafung durch Schweigen, durch Nähe, sogar sexuelle Gewalt habe ich daraus gehört, Manipulation, alles, was ich jetzt auch noch vergessen habe zu wiederholen. Und dann bleibt man da, also da stellen sich mir ganz viele Fragen, aber die erste Frage, einfach um dieser Geschichte erstmal ein Ende zu setzen, wie bist du dieser Beziehung und diese Menschen entflohen? Wie hast du das dann letztendlich doch geschafft?
Ja, ich hatte ja wirklich da unter der körperlichen und unter der emotionalen Gewalt gelitten, habe geschluckt aus Scham und Schuldgefühl, das war sehr extrem ausgeprägt. Und
gegenüber anderen, also Scham und Schuldgefühl oder hattest du Angst, was andere darüber denken und sagen, wenn du jetzt alleine da stehst oder gegenüber wem hast du Scham empfunden?
Ja, auch ich habe mich selbst auch geschämt, dass ich das mit mir mitmache.
Vor dir selbst.
Das machen, ja, mit mir machen lasse und natürlich über andere, also damit darüber zu sprechen, weil ich gedacht habe, das glaubt mir eh keiner. Weil diese Menschen sind ja so charmant und so hilfsbereit und so toll im
Ach
Außen.
Ach so, nach außen war der ja, der Everybody's
absolut.
Darling.
Und sobald die Tür zu ist, läuft da ein ganz anderes System. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das glaubt mir doch eh keiner. Oder ich hatte es bei zwei Menschen auch so ein bisschen angefangen, mich mal zu öffnen. Und dann heißt es, stell dich doch nicht so an. Das war bestimmt nicht so schlimm. Du bist so empfindlich. Sehe das doch mal so und so auch, ja.
Mhm. Freundinnen, also ja. Deine Vertrauten eigentlich.
Mhm. Ja, also nicht die allerbesten, aber schon, wo ich gedacht habe, okay, ja, viel. Und dadurch, dass man ja eh dann so manipuliert wurde schon, dass man eh alles Schuld bei sich sieht, passten natürlich diese Sätze wieder. Ja, stimmt. Ich hätte das ja auch machen können. Ich hätte ja auch Ja sagen können. Genau. Und es ging bei mir so weit, das ist ein schleichender Prozess gewesen, dass ich anfing, unter Angst- und Panikattacken zu leiden. Und das wusste ich gar nicht. Mhm. Ich habe mich gewundert, dass das, was mein Herzensbusiness damals auch mit war, ich liebte es, es war ein Kindheitstraum, wurde zur Hölle.
Deine damalige Arbeit?
Ja. Was ich mochte in mein eigenes Geschäft nicht mehr gehen. Meine Kunden waren Bedrohung für mich.
Sag mal bitte, was du genau gemacht hast.
Ich hatte zwei Geschäfte, immer Einzelhandel und habe es geliebt. Ja, ich bin die Kreative schon immer auch gewesen und bin ich auch noch. Und ich hatte Wollgeschäfte. Ja, ich habe also meine Kreativität voll ausgelebt, aber ich konnte irgendwann, ich war nur noch durchgeschwitzt. Ich hatte mehrere Sachen mir mitnehmen müssen, um mich umzuziehen. Ich habe gedacht, was ist denn das? Was passiert da mit mir? Ich war auf einmal froh, wenn mal keine Kundin reinkam, nur zu der Zeit gab es das nicht. Es waren immer Kunden da und der Laden war immer voll. Mhm. Und ich habe angefangen, mich immer mehr rauszuziehen. Bin nach Hause gegangen früher, habe mich ins Bett gelegt, habe immer mehr die Verantwortung abgegeben, habe gesagt, macht mal. Sobald ein Anruf von Angestellten kam, weil sie Fragen hatten, das war nur noch nervig und ich habe mich überhaupt nicht mehr verstanden. Ich habe gedacht, was passiert hier? Das ist doch das, was dein Leben mit ist, ausmacht und ja, wusste nicht, dass das Angst- und Panikattacken waren und dann kam der Tag, des Zusammenbruchs. Mhm. Und das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich habe gedacht, ich sterbe, ich überlebe.
Genau, es passiert, genau. Mhm.
Genau, mein Körper hat nichts mehr gemacht. Also ich habe gedacht, ich ersticke. Mhm. Ich habe gezittert am ganzen Körper, geschwitzt am ganzen Körper. Ich mir war sehr, sehr schlecht, also musste mich rübergeben. Und ich kroch am Fußboden und habe ihn angefleht, die Rettung zu rufen. Das hat lange, lange gedauert. Ich glaube, ich habe im Nachhinein mal erfahren, dass er erst nach 45 Minuten wirklich angerufen hat. Und das war meine Rettung. Auch wenn es noch so schwer war, auch die Zeit danach, es war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Das Allerbeste, weil dadurch habe ich es geschafft, da rauszukommen.
Du durftest diese Erfahrung machen. Nicht musstest, du durftest diese Erfahrung machen.
Ja.
Also bei anderen kommt, also bei mir sowieso, kommt Gänsehaut. Im Vorgespräch kam mir Tränen. Und du sagst heute, ich durfte diese Erfahrung machen, sonst hätte ich es nicht verstanden. Das habe ich jetzt genau bei der Beantwortung der ersten Frage jetzt auch gerade rausgehört, dass du das sonst nicht kapiert hättest. Du hättest das immer wieder weitergemacht. Weil das nicht deine erste toxische Beziehung war. Weil du immer wieder in solche Beziehungen.
Genau, Anna. Und das ist auch das, was du bei der Anmoderation gesagt hast, ne? Dieses, wie waren deine Worte? Die Flucht ergreifen, ne?
Ja, genau. Du hilfst anderen Frauen.
Genau. Und genau das ist es nämlich, was nicht funktioniert. Mhm. Schau mal, ich habe es ja immer geschafft, aus einer Beziehung raus und war in der nächsten drin. Die nächste war genauso. Etwas anders als sie davor. Also ich bin von einer toxischen Beziehung in die nächste. Ich war nie allein dazwischen. Und das ist die Flucht.
Verstehen.
Und es ist so wichtig zu verstehen. Und vielleicht hört uns jetzt auch die ein oder andere oder der ein oder andere. Eine Trennung allein reicht nicht aus, um aus einer toxischen Beziehung zu kommen, sich von einem Narzissten zu lösen oder einer Narzisstin. Dafür braucht es mehr. Dafür braucht es die Arbeit an sich selbst und mit sich selbst. Damit man das Tiefliegende auflöst, und das kann man nicht alleine, da braucht man Unterstützung.
Das Tiefliegende, das ist dein Stichwort, da komm, machen wir mal weiter, würde ich sagen. Was ist dein Tiefliegendes? Platt gesagt, warum lassen sich Frauen diese Dinge gefallen? Ich meine, das ist so eine Weltfrage. Also das kann man ja so rauspausauen. Und übrigens, das wollten wir auch beide, ne, hatten wir im Vorgespräch besprochen, unbedingt an der Stelle sagen. Und dieses Phänomen betrifft nicht nur Frauen. Also auch Männer stecken sehr oft in toxischen Beziehungen zu Frauen. Oder es gibt andere toxische Beziehungen zu zum Beispiel Müttern, Vätern, Freunden, Geschwistern, wie auch immer, können wir später darauf eingehen. Wenn ich solche Geschichten höre, auch durchaus nicht nur aus dem Fernsehen, wie man gerade feststellt, und nicht aus Krimifilmen, sondern es passiert tatsächlich. Und wenn man sich im persönlichen Umkreis umschaut, also mir persönlich geht es ja oft so, dass ich gerade Mädchen, später Frauen, Freundinnen dabei beobachte, wie sie in diesen Beziehungen erst sich komplett fertig machen lassen, das trotzdem ertragen und dann sich distanzieren. Das sind alle so Dinge, die du gerade erklärt hast. Das ist ja ein immer wiederkehrendes Phänomen, das man von außen betrachtet. Und jetzt aber zu dir zurück, bevor wir das Weltthema eröffnen und das Ehe natürlich zu zweit nicht lösen können. Du sagst, das liegt tiefer. Was genau musste passieren, bei der kleinen Kirsten vielleicht oder Jugendlichen oder was auch immer, damit du in diese Abhängigkeiten immer wieder reingeraten bist?
Ja, ich durfte viele, viele rote Fäden auflösen, so nenne ich die, ja, die ich in der Kindheit angefangen habe, mit mir mitzuführen. Und die ich natürlich von Beziehung zu Beziehung mitgenommen habe. Und das ist das, was ich dann tue mit meinen Klientinnen. Sie kommen wie als Marionette und wir lösen, schneiden bildlich in jedem Coaching-Gespräch einen Faden, sodass sie wirklich frei und gelöst werden. Ja, diese roten Fäden, wie zum Beispiel für mich war das normal, dass man mit mir so umgeht. Ich kannte das gar nicht anders, dass man mich nicht sieht, mich nicht hört, dass meins nicht so wichtig ist, was ich mir gerne wünsche, was ich gerne machen möchte. Also ich habe gelernt, erstmal guck, dass es den anderen gut geht und dann denk an dich. Also wie kannst du denn, wenn ich wirklich mal in der Jugend oder in der Kindheit an mich gedacht habe und gesagt habe, ich möchte das aber gerne so und so, ja, also jetzt gucken wir erstmal, was die anderen wollen, ja, und dann, ne, also du bist ja voll egoistisch, wenn du an dich denkst, dich an erste Stelle stellst. Und es ist doch so, Anna, wir sind doch die wichtigsten, also du bist doch der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ich bin für mich doch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und so wurden wir nicht erzogen. Also ich wurde so nicht erzogen. Weil es da ein schlechtes Bild zu gab. Ne? Also nein, erst die anderen, dann ich. Ich habe oft auch gehört, du bist schuld. Ja, damit auch verbunden, stell dich nicht so an. Ja, also wieso bist du jetzt wütend? Das passt überhaupt nicht und heul doch nicht so rum. Ja. Das war für mich normal. Und dadurch gab es diesen extrem hohen Leidensdruck, der sich entwickelt hat.
Werbung. Heute möchte ich euch Franzi vorstellen.
Hey, ich bin Franzi, Fotografin aus Siegen. Für meine Shootings gehen wir gemeinsam in die Natur. Dabei lernen wir uns kennen, quatschen, lachen. Denn die schönsten Fotomomente entstehen aus der Situation heraus. Und genau das schaffen wir zusammen. Ganz entspannt und ohne Druck. So wie ihr seid.
Das war sie. Franzi ist also Fotografin und geht mit dir in die Natur, um dort mit dir gemeinsam ganz entspannt schöne Bilder zu machen. Franziska schafft es mit ihrer humorvollen und empathischen Art, alles aus dir herauszuholen. Ich selbst hatte auch bereits ein wundervolles Shooting mit Franzi. Und diese Bilder sind etwas ganz Besonderes. So, nun zum Angebot. Franzi bietet allen mit dem Herzen voraus HörerInnen einen Rabatt von 10% auf alle ihre drei Shooting-Pakete.
Die Beschreibung dieser Pakete findest du auf ihrer Webseite www.franziska-elsner.de. Wenn du nun Interesse an einem Shooting mit Franzi hast, schreib ihr einfach unkompliziert eine WhatsApp an die 0171 9242 312. In der Nachricht an Franzi gibst du einfach den Code mit dem Herzen voraus an, um von dem Rabatt von 10% zu profitieren. Dieses Angebot ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos zu Franzis Angebot kannst du gerne in den Shownotes nachlesen. Und nun wünsche ich dir gute Unterhaltung. Werbung Ende.
Du warst die ältere Schwester in eurer Familienkonstellation. Kenne ich auch von anderen weiblichen Älteren als Geschichten, dass es oft so ist, erstens als Frau oder als Mädchen, dass du dann da bist und dich erstmal kümmerst um die jüngeren Geschwister, um irgendwann später um den Haushalt, um Mama, Papa, um deren Sorgen und keiner sieht dich. Ist das so ähnlich gewesen oder geht das noch tiefer?
Ja, ich war immer so die liebe, brave. Und meine Schwester, die hatte schon immer so ihren Dickkopf, die wusste, was sie wollte. Ne? Und deshalb wurde bei mir immer so gesagt, Kirsten ist die liebe, brave, die kümmert sich, die macht, da können wir, ne? Das und das.
Also du wurdest eigentlich dafür belohnt, dass du so unkompliziert warst.
Auch ja, genau. Also genau, genau. Irgendwann bin ich natürlich ausgebrochen, so in der Jugendzeit. Ne? Da habe ich dann gedacht, so, ich mache jetzt Party und also normal jugendlich, nicht ins Extreme. Ich habe das Normale gemacht. Aber bei meiner Mutter war das immer so, dass sie das nicht gut fand und mich dann nachts schon empfangen hat, wo ich dann jedes Mal erstmal ein Drama hatte, bevor ich ins Bett konnte. Wieso kommst du jetzt erst? Und ich habe mir schon wieder solche Sorgen gemacht. Also ganz, ganz extrem. Und ich bin auch in dieser, also von daher hatte ich schon immer auch ein schlechtes Gefühl, wenn ich nach Hause kam. Und habe mich irgendwie schlecht gefühlt, dass ich jetzt eine gute Zeit hatte. Nur Anna, ich brauchte diesen Ausgleich, das wusste ich damals nicht, dass das so in diesem Brauchen war, denn zu Hause war eine ständige Dauergrundanspannung, so eine schlechte Stimmung, so eine schlechte Grundstimmung im Haus. Und das war gar keine aus keiner bösen Absicht heraus von meinen Eltern. Es waren zwei Generationen, meine Großeltern oben, meine Eltern unten mit uns, ja. Und ich hatte auch oben noch mein Kinderzimmer, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich hätte das gerne bei meinen Eltern auch unten gehabt. Also da habe ich mich auch so ein bisschen abgestoßen und abgelehnt gefühlt. Das war dann so meine Interpretation, ne, die sich da bildet, meine Glaubenssätze. Und das war eigentlich normal, dass diese Grundstimmung so schlecht war, weil durch meinen Opa, der uns das Leben allen zur Hölle gemacht hat in dem Haus, waren meine Eltern so mit sich selbst und mit ihrer Beziehung und der Beziehung zu den Eltern, ja, Großeltern, meinen Großeltern, mit sich beschäftigt, dass sie aus der heutigen Sicht komplett überfordert waren mit allem. Ja, auch nicht wussten, was da passiert. Ich glaube, wenn sie das damals früher gewusst hätten, man weiß es nicht, wären sie schneller mit uns weggezogen. Ja? Mhm. Irgendwann sind sie dann weggezogen, ja.
Die Flucht. Da haben wir schon wieder die Flucht. Das bedeutet, du hast als Kind schon, eine den toxischen Alltag, so formuliere ich das, schon mitbekommen.
Genau.
Also die Beziehung zwischen deinem Großvater zu anderen Familienmitgliedern.
Genau.
Auch zu dir, also war das toxisch?
Ja. Mhm. Ja, genau. Also ich habe auch darunter gelitten. Mhm. Ja. Also da lief ja damals auch schon dann dieser emotionale, überhaupt auch Missbrauch, aber das war ja nicht bewusst. Das war nicht bewusst gemacht. Ne? Da mache ich meinen Eltern auch heute keine Vorwürfe mehr. Okay. Also ich habe für mich meine roten Fäden gelöst, sodass ich heute eine gesunde Beziehung führen kann. Mhm.
Konntest du verzeihen? Also ich meine jetzt nicht nur jetzt, deinen Eltern, sondern allen Menschen in deinem Leben, allen Fäden.
Ja. Ich habe allen verziehen. Und das Verzeihen, da merke ich bei meinen Klientinnen ganz oft den Widerstand, wenn wir da dann hinkommen in diesem Prozess, wenn ich sie an die Hand nehme, wo sie denken, nee, also wieso soll ich diesem Arsch denn verzeihen? Klar. Oder das sehe ich überhaupt nicht ein, was der mir alles angetan hat. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, um für sich Frieden zu finden, in die Ruhe und Harmonie zu kommen. Dieses Verzeihen tue ich nicht für die anderen. Nicht, wie dann hier immer so schön gesagt wird, ja, Arsch oder...
Ja, klar.
Nein, das tue ich für mich. Und das ist ein Prozess, bis wir da dann auch hinkommen und bis sie das sehen können, für sich selber da auch nochmal ihre Widerstände angucken und auflösen. Da gehen wir ja dann auch tiefer im Coaching und da merkst du dann diese wahnsinnige Befreiung, wenn die so weit sind. Das ist dann so dieser Befreiungsschlag, boah, der sich so gut anfühlt. Und ich kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich an bestimmte Momente denke, ja.
In Zusammenarbeit mit deinen
Klienten. Ja, das ist so dieses, was ich ja dann auf diesem Weg der Transformation mitbekomme und auch wenn ich bei mir zurückschaue. Also das, ich habe mit meinem Opa nicht schöne Erfahrungen gemacht in der Kindheit und ich konnte ihm wirklich ganz zum Schluss auch noch verzeihen. Mhm. Ja. Was viele nicht verstehen können.
Hast du ihm persönlich gesagt?
Ja.
Oder?
Ja, ich habe ihn ja Jahre vorher nicht mehr gesehen. Also ich habe mich ja dann ich glaube, ich war 23, wo ich ihn das letzte Mal gesehen hatte dann auch. Mhm. Und ich bin ja dann ganz, 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 ganz viele Jahre später zu ihm gefahren, wo alle sagten, Kirsten, mach dir nichts draus, er kennt keinen mehr, es liegt da einfach nur noch und er spricht auch nicht mehr. Ich bin in sein Zimmer und stand vor ihm und er hat meinen Namen angesprochen. Mhm. Und es kamen ihm die Tränen. Mhm. Ja. Ja, und dann habe ich für mich das, was ich mir vorgenommen hatte, was ich ihm sagen möchte, dass ich ihm verzeihe, gesagt und bin da so befreiend und erleichternd rausgegangen.
Ja. Verstehen.
Ja.
Wir haben jetzt viel mitgenommen über deine ganze Geschichte. Also eine junge Frau, eine ältere Schwester, die Verantwortung übernimmt, ein bisschen, also in Anführungsstrichen, vernachlässigt wird. Du hattest dieses Zimmer nicht zu Hause, sondern bei Großeltern, wo sowieso die Stimmung nicht so gut war. Dann entwickelst du dich zu einem etwas wilderen Teenager, was deine Eltern nicht erwartet haben und rebellierst. Und trotzdem kommst du da raus nicht, sondern du landest dann immer wieder in irgendwelchen toxischen Beziehungen, weil du sagst, ja, das war ja mein Alltag, ich kannte das ja nicht anders. Mhm. Also ich habe mich immer zurückgenommen, habe immer geschaut, dass es den anderen gut geht. Und trotzdem müssen wir vielleicht währenddessen erwähnen, also du bist ja jetzt kein schwaches Persönchen, was sich irgendwie in die Ecke setzt und gar nichts mehr tut. Du hast es geschafft, die selbstständig zu machen, du hattest zwei Betriebe eröffnet, du hattest MitarbeiterInnen und du hast währenddessen, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, eine Ausbildung zum Coach gemacht und warst eigentlich in dieser toxischen Beziehung. Das bedeutet, du hast ja quasi damals dich schon auf ein anderes Leben unbewusst vorbereitet. Und hattest auch die Kraft und die Stärke, immer wieder vom Leben Dinge dir zu holen, die dir zustehen. Nur leider nicht also in den privaten vier Wänden, so wie ich das verstehe. Ja. Also du hast ja schon deinen Traum, den du scheinbar hattest, dir erfüllt. Du hast zwei Betriebe eröffnet, hast sie dann dadurch wiederum verloren. Aber draußen konntest du dein Leben leben und in dieser privaten Umgebung, wo man eigentlich als Kind, aber auch als Erwachsene sich sicher fühlen darf, nicht muss. genau, das hast du irgendwie nicht hinbekommen, bis dieser Zusammenbruch kam.
Genau.
Ich habe in der Anmoderation auch noch gesagt, du hast, seitdem du verstanden hast, wenn ich hier herauskomme, dann möchte ich unbedingt anderen helfen, aus dieser Scheißsituation, aus diesen Scheißsituationen zu kommen. Beschreib vielleicht diesen Moment. Warum, ich meine, du könntest ja jetzt sagen, jetzt bin ich befreit, ich habe meine Fäden alle abgeschnitten, ich bin jetzt ein neuer Mensch und jetzt lebe ich nur noch für mich. Warum an dieser Stelle dann so dieses, ich helfe wieder anderen? Also das knüpft ja wieder so ein bisschen an das Ursprungsthema, anderen helfen, für andere da sein.
Ja, aber nicht mehr in Form von Selbstaufgabe.
Verstehe.
Das ist das Schöne. Heute bin ich lebe meine Werte. Ich achte auf meine Bedürfnisse und da verstelle ich mich nicht mehr. Ich habe keine Maske mehr auf. Das ist der große Unterschied. Denn als ich da erkannt hatte an diesem Punkt, dass ich ja mich immer anpasse, immer nur gebe, 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 mich anpasse, schlucke, aushalte, da merkte ich, das kann ja gar nicht gesund sein. Ja, das ist nicht gesund und deshalb wurde ich ja auch so krank. Aber so habe ich das ja gelernt. Ja, genau. Und da kam das, weil mir bewusst wurde auf einmal und ich es ja mitbekommen hatte in der Klinik, wie vielen es so geht wie mir. Und ich habe ja um mein Überleben gekämpft. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich da hier jetzt herauskomme, dann gehe ich da raus. Zeige mich, zeige den Menschen, dass es einen Weg daraus gibt. Und ich habe mir ganz viele Strategien angeeignet und durch mein ganzes Wissen selbst geschaut, was brauche ich jetzt alles? Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht die Unterstützung, die ich heute anderen Frauen gebe. Die hätte ich mir vom Herzen so sehr gewünscht und die hätte ich gebraucht.
Das heißt, du bist alleine? Mal wieder, also nicht mal wieder, sondern du warst ja eigentlich nie alleine, hast du erzählt, aber mit toxischen Beziehungen. Und auf einmal warst du alleine und musstest diese Riesenhürde alleine gehen. Genau. Wie lange warst du dann alleine, also ohne Beziehung nach dieser Behandlung?
Das waren die wichtigsten 2 Jahre meines Lebens, die mir verdammt, ich sag's jetzt mal so,
ja, klar.
Scheißangst gemacht haben.
Ja, klar, verstehe.
Ich war ja noch nie alleine. Ich habe gedacht, oh Gott, kann ich überhaupt alleine leben? Schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Wie sieht jetzt mein Leben aus da draußen? Wie sieht dieser Weg jetzt aus, um mich wirklich erstmal richtig zu heilen, mich jetzt wirklich richtig zu befreien? Das braucht seine Zeit. Schaffe ich das überhaupt, für mich allein zu sorgen? Und so weiter.
Die finanzielle Abhängigkeit, stimmt, über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
Alles verloren. Ich hatte nichts. Ich habe komplett angefangen, mir mit 42 Jahren ein neues Leben aufzubauen. Das erste Mal in meinem Leben, mein Leben, ganz allein mein Leben. Und das hat mir so viel Angst gemacht. Mhm. Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben kennengelernt, richtig kennengelernt. Mhm. Oder kriege ich gerade auch Gänsehaut, weil ich das so wünsche für andere Frauen. Absolut. Und deshalb habe ich mir gesagt, nein, also da nehme ich möchte Frauen, überwiegend Frauen, an die Hand nehmen, Menschen an die Hand nehmen und ihnen daraus helfen, ihnen zeigen, für sie da sein, täglich auch da sein. Das ist das, was ich mache. Das ist meine Arbeit. Ich begleite sie ja über 3 bis 5 Monate und bin täglich für sie da. Also ich fange sie zu jeder Zeit auf, wenn sie mich brauchen. Und das hatte ich nicht.
Verstehen. Wo waren deine, oder hattest du keine Freunde? Gut, du hast ja gesagt, er hat sich von allen sozialen Kontakten ferngehalten. Das bedeutet, du hattest auch wirklich keine Anknüpfung an die sozialen. Genau. Hattest du niemanden mehr?
Nein, ich bin auch weggezogen. Ach so, ne, ein Stück weit. Aber allein der Umzug löst ja nicht die roten Fäden.
Ja, das stimmt.
Dann denken ganz viele, oder ich habe auch viele Klientinnen, die sind lange schon getrennt und kommen dann trotzdem auf einmal, weil sie merken, hey, ich bin weggezogen oder ich bin jetzt schon so lange getrennt, aber ich komme trotzdem nicht in mein Leben zurück. Genau, also ich habe wirklich bei null angefangen. Ich war alleine und habe mir mein gesundes Umfeld aufgebaut. Das war das Schönste, was ich mir selbst als Geschenk geben durfte in meinem Leben. Voll. Auch alle Emotionen endlich zuzulassen. Denn ich darf auch wütend sein. Ich darf auch traurig sein. Ja, da gibt es keinen mehr an meiner Seite. Und wenn, gehört der nicht an meine Seite, der sagt, stell dich nicht so an. Was heulst du denn jetzt schon wieder? Ja. Warum bist du denn gerade wütend? Die Emotionen sind so wichtig und man möchte sich aus einer emotionalen Abhängigkeit lösen, weil wir sind in einer Abhängigkeit in so einer Beziehung, früher oder später. Und da sind die Emotionen ganz, ganz wichtig. Mhm. Und mittlerweile erlaube ich mir meine Wut, die damals noch lebensbedrohlich für mich war. Wenn ich wütend wurde, Wut habe ich mit Gewalt, Bedrohung in Verbindung gebracht. Mhm. Dadurch, dass ich auch in der Kindheit zwischen meinem Großvater und Vater Angriffe erlebt habe, also wirklich Aggressivität, Wut, ja, und ich auch in meiner letzten Beziehung gewürgt wurde, wenn ich mal wütend wurde, wenn ich gesagt habe, was ich möchte. Von daher habe ich in diesen 2 Jahren, wo ich für mich alleine war, alles in mein Leben geholt, was gesund ist.
Auch neue Menschen,
ja. Und meinen Traumpartner, Traummann kennengelernt. Und genau, dass die Erfahrung, ich durfte die Erfahrung machen, hey, es funktioniert. Ich kann auch gesunde Beziehung leben. Es gibt wirklich eine gesunde Beziehung. Hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Ich hätte auch nie für möglich gehalten, dass ich nochmal Hingabe leben kann. Nach meinen Erfahrungen, die ich sexuell gemacht habe.
Verstehe.
Dass ich nochmal wirklich Nähe zulassen kann. Dass ich nochmal wieder in ein Vertrauen kommen kann. Hätte ich nie gedacht.
Ja. Aber kommen manchmal trotzdem diese Triggermomente, dass du dann doch in dein altes Ich zurückfällst? Oder merkst du das schnell und arbeitest wieder an dir und kommst wieder zurück zu deinem heutigen Ich? Oder ist das komplett weg? Also wie darf ich mir das vorstellen?
Das ist wirklich ein Lernprozess. Aber ich bin so viele Jahre ja schon in diesem Lernprozess, ja, dass ich da mittlerweile innerhalb von Minuten rauskomme. Wenn es mal so sein sollte. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann das letzte Mal wirklich war. Okay.
Ja. Okay. Und wenn jetzt irgendwelche neuen Menschen in dein Leben treten, die ziehst du ja nicht mehr an, aber trotzdem kann ja jemand auf der Straße dir mal begegnen und sagen, ja, was soll das denn hier? Du hast keine Daseinsberechtigung. Ich weiß es nicht. Wie gehst du damit um?
Dem Ganzen gebe ich gar nicht mehr die Bedeutung und den Raum. Weil wir haben das ja selbst in der Hand. Ne? Auf was legen wir den Fokus? Mhm. Ist das Glas halb leer oder das Glas halb voll?
Also du gehst jetzt auch nicht bewusst in die, Konfrontation und sagst, ich habe doch eine Daseinsberechtigung, sondern du sagst einfach, ich lass ihn stehen, der soll sich mit seinem Fall selber beschäftigen.
Naja, ich habe schon auch so dieses Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, das kommt auch noch von damals so, ne, aus der Kindheit, aber ich gebe dem Ganzen nicht mehr die Bedeutung, denn ich weiß, ich habe die Daseinsberechtigung und wenn meine Nachbarin oder mein Nachbar meint, das ist nicht so zum Beispiel oder die mögen mich nicht, die müssen mich ja nicht mögen. Mhm. Also Menschen, die mich nicht so nehmen, wie ich bin, die gehören nicht in mein Umfeld. Und ich habe kein Problem damit, wenn andere über mich reden. Und damals, da war ich am Boden zerstört. Ich wollte es ja allen recht machen. Und wenn da jemand über mich schlecht geredet hat, das hat mich beschäftigt. Da konnte ich nächtelang nicht schlafen. Ich wollte doch nicht die Böse, die Schlechte sein. Und ich möchte doch nicht, dass andere mich so und so sehen. Ja.
Wichtig fand ich auch, hattest du zwischendurch mal gesagt, vielleicht untermauern, dass wir das nochmal, das Thema Täter-Opfer-Rolle. Du sagst, du hast ja jetzt in deiner täglichen Arbeit auch mit vielen, gerade insbesondere Frauen zu tun, die dann zu dir kommen und sagen, Kirsten, ich habe da jetzt so ein Problem und sehen sich dann in der Opferrolle.
Ja.
Kommt mir jetzt auch so ein bisschen das Gedanke, weil wie sehr oft wir Frauen jetzt unabhängig von toxischen Beziehungen oder vielleicht auch unabhängig, uns hören ja nicht nur Leute, die in toxischen Beziehungen feststecken, sondern dieses Thema der Opferrolle, sagen wir mal des Menschen, ich will das jetzt gar nicht auf das Geschlecht beziehen, aber wenn man an sich oder an anderen dann dieses Thema Täter-Opfer immer beobachtet, oder bei sich insbesondere. Wie würdest du da vielleicht vorgehen oder ein paar Tipps geben, wenn ich mir jetzt dann vorstelle, einen Konflikt mit einer Freundin, mit dem Ehemann, mit der Mama und gesellschaftlich gesehen sind wir irgendwie alle momentan aufgebracht und irgendwie alle wütend und böse auf alles und geben den anderen die Schuld. Und das ist ja nichts anderes, als so, was du sagst, dem anderen die Schuld geben und sich aber in der Opferrolle sehen. Jetzt will ich schon wieder die Welt retten, die ganze, das geht natürlich nicht. Aber trotzdem jetzt in die kleine, in den kleinen Mikrokosmos mal hineingeschlüpft. Wie würdest du das versuchen aufzulösen? Also wenn ich jetzt bei mir, ich habe auch so die Situation, wo ich immer denke, verdammt, der Scheißkerl und so, also über jemanden. Und ich komme dann auch raus, weil ich auch viel innere Arbeit mache und sage, pass mal auf, also da irgendwas hat dich gerade getriggert, das liegt ja gerade jetzt bei dir, dass dich irgendwas ärgert. Also schau mal bei dir genauer hin. Und jetzt auf die gesamte Gesellschaft übertragen. Was müssen wir Menschen bei uns selbst alles machen oder ein paar Tipps vielleicht, wenn das so einfach geht, um diese aus dieser Opferrolle zu kommen endlich?
anfangen, den Fokus auf sich selbst zu lenken, nicht mehr den anderen dafür die Schuld geben. Und das ist, hört sich jetzt so leicht an, denn wir sind ja doch immer lieber in der Opferrolle. Ja, die ist so gewohnt, das ist unsere Komfortzone, die ist sicher, die ist wohlig, gemütlich, ja. Und um da rauszukommen, braucht es natürlich den weiteren Schritt, dass man bereit ist, an sich und mit sich zu arbeiten. Was hat mich denn oder was bringt mich denn immer wieder in diese Situation und in diese Opferhaltung, in dieses Jammertal? Und dann einfach auch mal, und stelle ich auch gerne die Frage, wie lange bist du schon am Kämpfen? Wie viele Jahre kämpfst du schon und fühlst dich immer so in dieser Opferrolle? Ja, ich bin die Arme und er, was er schon wieder gemacht hat, und stell dir vor, und er ist schuld und er geht so mit mir um. Stopp, du lässt dich erniedrigen. Du lässt dich demütigen. Du lässt dich belügen und betrügen. So, und dann dahin gucken, wozu bist du noch in dieser Beziehung? Woran hältst du fest? Was hält dich? Und diese Themen, die sind wichtig dann anzuschauen. Und schon hat man den Fokus bei sich. Und deshalb bleibe ich nicht lange bei den Wörtern Opfertäter. Denn wir sind in dem Moment Mitspieler. Verstehen. Wir spielen mit, hatten wir ja vorhin schon mal
gesagt. Ja, das fand ich sehr wichtig, deshalb habe ich das jetzt
gemacht. Und erst dann kommt man wirklich aus der emotionalen Abhängigkeit, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, das Opfer zu sein. Mhm. Ich merke, ich komme doch hier gar nicht weiter.
Mhm. Und vor allen Dingen, da fällt mir noch ein Gedanke ein, indem du selbst dich als Opfer immer siehst und das stehen lässt, überträgst du ja alles, also Verantwortung, Macht. Genau. Und die Selbstwirksamkeit, du bist ja absolut nicht mehr wirksam, du bist ja ohnmächtig, wenn du dich nur noch als Opfer siehst und wirklich dir die ganze Macht nimmst, selbst nimmst, zu handeln. Also du bist ja nur in der Zuschauerrolle die ganze Zeit.
Genau, die Marionette.
So.
Mhm. Genau, Anna, das ist die komplette Selbstaufgabe. Mhm. Ja, du bist diese Marionette geworden in allen Bereichen. Und da gibt es ja auch, das ist für viele auch natürlich, da läuft ja ganz, ganz viel unbewusst ab. Das ist ja das, wo ich dann hinschaue in meinen Coachings, denn meine Klientinnen, die sind Experten schon selber auf dem Gebiet. Die wissen alles über toxische Beziehungen und Narzissmus. Ja, die haben sich so viele Bücher schon vielleicht gekauft.
Achso, die sind schon eingelesen. Ah, verstehe.
Und kommen nicht ins Handeln. Mhm. Und alleine das Wissen bringt uns nicht daraus.
Interessant.
Ja, da braucht es mehr. Da braucht es wirklich dieses, dass man in die unbewusste Ebene geht. Und das kannst du nicht alleine. Mhm. Du kannst dir nicht alleine dein Unbewusstes bewusst machen. Richtig. Und das ist ja dieses Tolle in meinen Coachings, wo dann auf einmal so diese Aha-Momente kommen. Mhm. Okay. Jetzt verstehe ich das auf einmal, warum ich doch lieber Opfer noch bin. Was ich eigentlich noch unbewusst Gutes daran habe, dass ich lieber schön in dieser Opferrolle bleibe. Ja, klar.
Mhm. Da fehlt mir noch was ein, dass, also als Ergänzung auch von mir, ich lese gerade das Buch Toxische Weiblichkeit von Sophie Fritz. Sophie Fritz hat einen interessanten Gedanken in ihrem Buch aufgegriffen, fand ich auch gut. Und zwar das Thema, dass es auch viel um Bequemlichkeit geht. Weil ja, Augenhöhe, also Beziehung auf Augenhöhe, bedeutet das ja ähnlich wie Demokratie. Viel verhandeln, viel diskutieren, viel kommunizieren, mal wieder die Augenhöhe wieder neu verhandeln, neu justieren. So. Und das bedeutet ja auch Arbeit, wenn man das negativ formulieren möchte. Oder auch wieder das Thema Handeln. Ja? Das andere ist ja bequem. Er macht alles oder sie macht alles. Also kann ich mich zurückziehen in meine Ecke, mhm, und werde zwar schlecht behandelt, aber ich muss ja nichts machen.
Genau.
Erlebst du das? Also, der fand ich auch interessant als CD. Ja. Mhm.
Ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen.
Na, hast du nicht.
Ja, genau.
Ich öfter unterbrochen.
Sag einfach, ich muss in dem Moment nämlich nicht in die Verantwortung gehen.
Ja.
In die Verantwortung zu schauen, was möchte ich wirklich. Und in dem Moment, wo, also viele sind ja auch in einer so großen Leere, die wissen einfach auch erstmal gar nicht, was sie möchten. Und das ist gut so. Das gehört dazu. Mhm. Wichtig ist dann trotzdem weiterzugehen und zu vertrauen. Ich lasse mich jetzt an die Hand nehmen, im besten Fall von Menschen, die selbst diese Erfahrung gemacht haben, die genau wissen, ja, und das höre ich auch immer, ne, die genau wissen, wie es einem in dem Moment geht, welche Sätze nicht angebracht sind in dem Moment, was Freunde nicht wissen können. Ja, die machen dann eher noch Druck, wenn sie Ratschläge geben. Und das höre ich auch immer wieder von meinen Klientinnen. Mhm. Kirsten, wir fühlen uns bei dir. Du verstehst uns. Wir können uns das erste Mal wirklich öffnen. Mhm. Weil wir wissen, weil ich weiß hier, du verstehst mich und du bist da für mich. Mhm. Genau. Und das ist aber das mit dieser Verantwortung. Die Verantwortung übernehmen für sich selbst, für sein eigenes Leben. Wieder das Steuer in die Hand nehmen, was sie viele Jahre nicht getan haben, auch ich nicht gemacht getan habe. Ist auf der einen Seite bequem, aber schau mal, zu welchem hohen Preis. Mhm. Und da haben auch viele Angst vor. Ja. Weil das so dieses Ungewisse ist, dieses Neue ist. Was passiert da jetzt? Aus meinem
Hammerschritt. Also eigentlich eine wahnsinnige, mutige, wahrscheinlich, also ich spreche nicht aus Erfahrung, sondern nur aus Beobachtung, Entscheidung, also alles dastehen zu lassen, einfach auszubrechen und dann und womöglich abgelehnt zu werden, nicht nur von dem Partner, Partnerin, den du verlässt, sondern die ganze Umwelt kann ja so oder so reagieren. Dann stehst du da auf einmal als Frau. Ich meine, jetzt hattest du erzählt, du hast deine Betriebe damals verloren, weil du dich nicht mehr kümmern konntest aufgrund deiner Gesundheit. Dann hattest du wahrscheinlich auch finanziell bei Null angefangen und viele Frauen, überwiegend Frauen, befinden sich in einer finanziellen Abhängigkeit von dem Mann. Ne, sehr oft ist es so leider immer noch bei uns. Und dann musst du ja viel, viel, viele Entscheidungen treffen, um diesen einen Schritt zu gehen. Genau. Das ist schon nicht ohne.
Und das macht Angst und ich kann trotzdem immer nur wieder sagen, es lohnt sich, ihn trotzdem zu gehen. Es lohnt sich, es lohnt sich. Und du hattest eben noch was gesagt zu dem Thema Augenhöhe.
Ja.
Ich sehe das mittlerweile und da ermutige ich auch zu. Natürlich, eine gesunde Beziehung, Kommunikation ist das Wichtigste mit. Das ist so, so wichtig. Das ist das A und O. Und sehe es als Spiel. Spreche ich auch gern vom Spielfeld. Mhm. Das ist ein Spiel. Leichtigkeit, Gelassenheit, Lösungen finden. Ja, es ist so mit dieser Neugier reingehen, Abenteuer.
Mhm. Ja, und dieses immer neue Justieren, was ich gerade gesagt hatte, kann ja auch Spaß oder darf Spaß machen. Genau. Das ist Kommunikation, man lernt ja voneinander auch viel. Ich meine, wenn du mit einer selbstbestimmten, wirksamen Person zusammen bist und dir und du auch eine bist oder sein möchtest, dann kann man ja unheimlich voneinander profitieren, indem man voneinander lernt. Das ist doch eigentlich auch spannend. Also nicht nur eigentlich, sondern spannend. Spannend, wenn man sich darauf einlässt. Und ja, genau. Und Augenhöhe verliert man. Ich glaube, das Anzeichen für Augenhöhe verlieren ist ja einfach, wenn man nicht mehr kommuniziert. Wenn einer nur sagt und der andere zuhört zum Beispiel oder der eine gibt und der andere nimmt oder so. Also das sind so Anzeichen wahrscheinlich für Verlust einer Augenhöhe, könnte ich mir vorstellen.
Und das merkt man ja auch ganz extrem, gerade wenn es um dieses Nähe-Distanz-Thema geht. Ja, dieses Kalt-Heiß. Das ist ja ganz oft in toxischen Beziehungen mit Thema. Ja. Und im einen Moment, ich liebe dich und im nächsten Moment wirst du gehasst.
Und schlimm.
Und damit wird ganz klar auch gezeigt hier, ich habe das Steuer in der Hand. Ja, ich komme und gehe, wann ich will und du hast aber auf mich zu warten. Ja, also du bist da unten. Ne? Ich stehe da oben.
Ja. Mir persönlich liegt noch ganz sind noch andere Themen oder liegen mir am Herzen, was toxische Beziehungen angeht. Wir hatten gerade auch vorhin, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, gesagt, wenn wir das in einer Stunde nicht schaffen zu besprechen, dann machen wir einfach noch eine Aufnahme oder noch eine Podcast-Aufnahme, weil ich schon gerne auch nochmal vielleicht genauer über das Thema sprechen würde, toxische Beziehungen zu Eltern oder besonders zu Müttern und Vätern. Das verlagern wir tatsächlich auch. Wir bauen jetzt ein bisschen Spannung auf irgendein nächstes Gespräch, weil das schon erstens der Ursprung ist vielleicht von den Dingen, die du erlebt hast, später erlebt hast, du hast ja beides erlebt, aber auch einfach für sich noch ein besonders wichtiges Thema, finde ich. Insofern verlagern wir das Gespräch auf das nächste Mal. Und bevor wir jetzt zu unseren Abschlussfragen meines Podcasts kommen, würde ich dir gerne die Bühne bieten und dich fragen, wo man dich findet, als Coach für deine Arbeit, wo die Leute, Frauen, Männer, wer auch immer uns zuhört, wo man dich finden kann, um mit dir Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, du hattest jetzt auch was vor, ein Live-Webinar, kann das sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Dafür kannst du jetzt gerne Werbung machen, damit die Leute dich auch finden.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, am aktivsten bin ich auf Instagram tatsächlich. Instagram mit meinen Posts, meine Videos, die ich hochlade, da findet man mich unter Kirsten Schierbaum Coach. Ich glaube, du gibst hinterher auch noch Verlinkungen, ne?
Ganz genau.
Da sind oben in meiner Bio auch Links. Über einen Link kann man sich zum Beispiel, wenn man möchte, momentan noch mein E-Book runterladen, kostenlos. Da findet man auch schon gleich auf den ersten Seiten so Kriterien, woran erkennt man, ne, dass man selbst in einer toxischen Beziehung ist. Dann kann man mal so mit an den Haken machen, gucken, wo stehe ich. Und da spreche ich auch ein bisschen über meine Geschichte auch in dem Buch oder habe geschrieben. Das Buch gibt's auch als Hörbuch. Ein anderer Link führt zu der kostenlosen Anmeldung zu meinem nächsten Workshop. Der findet am 30. April statt. Dienstagabend, 30. April, Dienstag um 19 Uhr. Da kann man sich auch nochmal anhören, wie diese 8 Schritte, die ich da vorstelle, genau aussehen, dieser Weg raus aus einer toxischen Beziehung. Zum einen, ja, also für Frauen oder Männer, die noch in der Beziehung sind und sich von mir unterstützen lassen möchten, weil sie da raus möchten. Oder welche Menschen, die schon aus der Beziehung sind und trotzdem nicht in ihr Leben kommen. Rund um die Uhr immer wieder mit ihm oder ihr beschäftigt sind, nicht in ihre Energie zurückkommen, immer noch trauern, zweifeln, ist das die richtige Entscheidung, sollte ich nicht vielleicht doch zurückgehen. Auch dafür ist der Workshop geeignet. Also mein Coaching, da nehme ich sowohl als, also egal wo man steht, nehme ich einen an die Hand und führe denjenigen oder diejenigen aus der emotionalen Abhängigkeit heraus. Mhm. Dieser Prozess geht über 3 Monate, mindestens 3 bis 5 Monate sind so in der Regel, wo ich jemanden begleite. Und danach kann ich dann auch sagen, ist man draußen. Lebt man sein Leben, man hat alles an der Hand, was man braucht. Die Potenziale sind wieder freigelegt, man lernt Grenzen setzen, man findet sich auf diesem Weg wieder. Das heißt, deshalb nenne ich es auch immer so schön, eine Reise zurück zu dir selbst, in die Lebensenergie.
Und du hast mir auch schon mal verraten, dass wenn du deine Klientinnen und Klienten begleitest, dass du wirklich tagtäglich für sie da bist. Also, also das ist nicht so, dass die einmal in der Woche dann bei dir vorbeischneien per Zoom-Call, sondern man ist dann ständig im Kontakt und wenn irgendwas Aktuelles anliegt, dann antwortest du auch im Rahmen der Möglichkeiten so schnell wie möglich per WhatsApp oder auf irgendeinen kurzen...
Natürlich, ja, natürlich. Dabei das ist begleitet. Ja. Es ist eine große, große Herzensangelegenheit, dass sie da hinkommen, wo sie hin möchten. Und diejenigen, die noch nicht wissen, wo sie hin möchten, dass sie... Vertrauen, dass wir das herausbekommen. Sie werden ihren Weg finden und sie werden sich zurückbekommen. Ja, also alles, was dazugehört. Selbstliebe, Selbstwert stärken. Ja, das ist eine große, große Bandbreite, deshalb auch mindestens 3 Monate. Und ja, da bin ich für jeden da in der Zeit. Genau.
Schön.
Mein Herzensangelegenheit, ich liebe meinen Job.
Ja. Da sieht man die an und hört man die an.
Danke.
Kirsten, wir kommen zum Schluss des Podcasts. Ja. Am Ende des Podcasts, am Ende meiner Folgen, stelle ich meinen Gästen immer die gleichen Fragen. Und die erste lautet, was würde das Kind, das du einst warst, über den Menschen denken, der du jetzt bist?
Boah, was für eine Powerfrau, voller Energie. Sie lebt ihr Leben. Ja. Sie achtet auf sich. Sie sorgt für sich. Mhm. Sie liebt sich.
Schön. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Mehr Offenheit, weniger Schubladendenken, weniger Hass, weniger Rache, Liebe, 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 Frieden. Ja, Selbstliebe, ganz genau. Und dadurch Frieden und Harmonie. Den anderen so lassen, wie er ist. Also jetzt nicht im toxischen Sinne, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass man in dieser Selbstaufgabe ist und in dem Leiden. Aber wenn man jetzt den Horizont erweitert, und so habe ich das gerade verstanden, einfach, ja.
Dankeschön, liebe Kirsten. Ich würde unsere ZuhörerInnen noch darum bitten, dass es war jetzt eine sehr persönliche Folge mit ganz vielen Details aus Kirstens Lebens, aber vielleicht wurde die eine oder andere getriggert oder erinnert an bestimmte Dinge, die in ihrem Leben schon mal passiert sind, oder kennt jemanden, der solche Dinge erlebt, dass ihr gerne uns schreibt, entweder mir oder Kirsten, vielleicht auch einfach eine Bewertung dalasst oder auch gerne auch einen Kommentar bei Spotify oder sonst wo bei Instagram, und bei konkreten Problemen, konkreten Fragen gerne Kirsten persönlich anschreiben. Kirsten hat eine eigene Webseite und wie gesagt, Instagram-Seite haben wir gerade alles besprochen. Wir verlinken alles in den Shownotes.
Oder auch per E-Mail.
E-Mail.
Also bei Instagram kann man mich ja auch anschreiben. Ich kriege da jede Nachricht und beantworte sie auch persönlich oder halt auch über E-Mail. Ja.
Und bei dir möchte ich mich bedanken, liebe Kirsten, für deine Offenheit. Du hast mir Augen geöffnet für viele, viele Dinge, auch im Umgang nicht nur mit eigenen Erfahrungen, sondern auch mit Erfahrungen anderer Menschen, die in meinem Leben vielleicht Ähnliches erleiden, was du erlitten hast. Und wir haben heute über das Muss und Darf gesprochen. Ich hoffe nicht, dass Menschen sowas erleben dürfen, wie du das formulierst. Ich würde eher müssen sagen, um dann zu diesem Ergebnis zu kommen, was ich hier vor mir strahlend sitzen sehe. Und wünschen dir von ganzem Herzen, dass du deine vier Säulen, dein Spielfeld behältst mit deinem Partner und dass deine Beziehungen alle viele Spielfelder dir schenken. auf Augenhöhe. Und wir hören uns spätestens, wie gesagt, bei unserer zweiten Begegnung. Dann sprechen wir vielleicht, wenn wir Zeit und Lust finden, über das Thema toxische Eltern-Kind-Beziehungen. Würde mich noch sehr interessieren.
Das ist ein großes Thema. Ja,
genau.
Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Anna, dass ich da sein durfte, dass ich über dieses so wichtige Thema erzählen durfte. Ja.
Sehr, sehr gerne. Einen wunderschönen Tag.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere und empfehle den Podcast gerne weiter. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast wachsen. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus. Deine Anna.